DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Traditionelle und digitale Assets aus einer Hand. Wie Sie Handel, Abwicklung und Verwahrung von Kryptowährungen und Stablecoins optimieren können, diskutieren Andreas Sack, Leiter Digital Assets Infrastruktur, Matthias Espeter, Leiter Brokerage Distribution Services und Jörg DB, Leiter Investment Services DK. Traditionelle und digitale Assets aus einer Hand. Mehr dazu in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DK Institutionell Assets and Values. Heute sprechen wir über digitale Assets. Da die Blockchain-Technologie eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bietet, verschaffen wir uns zunächst einen Überblick. Herr Sack, Sie arbeiten bei der DK an den Grundlagen für digitale Assets. Was ist denn aktuell von Seiten der Gesetzgebung und der Regulatorik möglich?
Die MiCA-Verordnung ist ein Meilenstein der EU zur Regulierung von Kryptowerten. Worum geht's da? In der Markets in Crypto Asset Regulation geht es darum, dass EU-weit ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wurde. Kein Flickenteppich mehr. Es geht um Verbraucherschutz, um strengere Transparenzregelungen und um erleichterten Marktzugang. Wenn es darum geht, man kann übers EU-Passporting seine Dienstleistungen auch in anderen europäischen Ländern anbieten. Das heißt aber natürlich auch, andere Anbieter aus dem europäischen Ausland können das in Deutschland. Sprich, der Vorteil kann natürlich auch zu einer Wettbewerbssituation führen. Auch auf Ebene von Compliance wurde EU-seitig ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen. Anti-Geldwäsche-Spielregeln sind jetzt überall in der EU einheitlich. Die Nachvollziehbarkeit von Transfers auf der Blockchain ist auch geregelt. In der Vergangenheit war das ja immer ein Thema, Blockchain, möglicherweise anonyme Transaktionen. Nein, wenn wir im Spielfeld der EU und unter MiCA laufen, herrscht da eine Einheitlichkeit und auch da kann man sagen, jede Transaktion ist nachvollziehbar. In Deutschland, im Rahmen des Gesetzes für elektronische Wertpapiere, dem EWPG, ist vor einiger Zeit schon Klarheit geschaffen worden. Dabei geht es allerdings darum, dass zum Beispiel digitale Wertpapiere wie Inhaberschuldverschreibungen, Kryptofondsanteile oder auch Kryptoaktien anstatt in einer traditionellen Begebung papierhaft als digitale Begebung auf der Blockchain passieren können.
Vielen Dank für den regulatorischen Überblick, den Sie uns gegeben haben. Heute wollen wir ja nicht über die vom EWPG geregelten digitalen Wertpapiere sprechen. Die haben wir bereits in einer anderen Folge thematisiert. Wir beschäftigen uns heute ausschließlich mit Kryptowährungen und Stablecoins. Herr Espeter, wie unterscheiden sich denn diese beiden Instrumente, Kryptowährungen und Stablecoins? Was muss ich als Investor darüber wissen?
Fangen wir mit den Stablecoins an. Wenn Sie Ihre Geschäftsvorfälle auf der Blockchain regulieren wollen, dann haben Sie ja bisher immer das Problem, dass Sie die traditionelle Fiat-Währung auf der Blockchain nicht abbilden können. Dazu bedient man sich sogenannten Stablecoins, die dienen als Ersatz und die können dann bei einem Stablecoin-Anbieter gegen entsprechende US-Dollar wieder getauscht werden. Das heißt, damit bilden Sie digital auf der Blockchain die Dollar-Transaktionen ab. Auf der anderen Seite haben Sie die Kryptowährung angesprochen. Die sind mittlerweile hinlänglich bekannt. Ich glaube, Bitcoin dürfte jedem etwas sagen. Das sind mittlerweile Bestandteile von Asset Allocations geworden. Bei Retail-Anlegern sehr, sehr beliebt. Und ist eine eigene Asset-Klasse mittlerweile.
Wenn ich jetzt als institutioneller Anleger in den Handel mit Kryptowährungen und Stablecoins einsteigen möchte, mit welchen Herausforderungen muss ich mich auseinandersetzen, wenn ich das Ganze ohne einen zentralen Partner wie zum Beispiel die DK angehen möchte?
Als erstes liegt das Thema Education auf dem Tisch. Ich muss mir bewusst sein und ich muss verstehen, worum geht's im Kontext von Kryptowährungen, digitalen Assets. Ich muss verstehen, dass alles an einem hängt, nämlich an dem sogenannten Private Key. Entsprechend muss man auch sensibel im Umgang sein. Diese Private Keys, die kann ich als institutioneller Investor in vielerlei Möglichkeiten verwahren. Ich kann die auf einem digitalen Wallet auf meinem Handy halten, ich kann die auf einem Hardware-Wallet halten, aber ich muss mir bewusst sein, wie sicher das ist, lege ich selber fest. Und auch das Thema Verschwinden liegt dann halt in der eigenen Hand. Wenn die Schlüssel weg sind, hat man keinen Zugang mehr zu den Werten. Die Werte sind natürlich noch da, aber ich kann sie nicht bewegen, ich kann damit nichts machen. Im nächsten Schritt sollte ich mir auch bewusst sein, dass alles, was auf der Blockchain passiert, nicht rückdrehbar ist. Ich kann die Transaktion, die ich durchgeführt habe, nicht einfach zurückspulen und sagen, Storno, das geht nicht. Die Blockchain läuft immer weiter und auch so habe ich, wenn ich eine falsche Adresse als Empfänger zum Beispiel eingegeben habe, dann ist dieses Verschulden auf Seiten dessen, der es jetzt gerade durchgeführt hat. Im Kontext der digitalen Angriffe, zum Beispiel Cybercrime, muss ich mir auch Gedanken machen, ist meine Infrastruktur so gehärtet, dass sie auch gegenüber hauptberuflichen Hackern in Anführungsstrichen standhält. Das Thema Cybercrime ist im Kontext von Kryptowährungen einfach sehr publik geworden, ganz klar. Denn alles, was online bewegt wird, kann im Grunde dann von dem anderen genutzt werden. Es gibt professionelle Hackergruppen, die auch von einigen Staaten bezahlt werden, die darüber ihren Staatshaushalt finanzieren. Dann muss ich mir bewusst sein. Das heißt, ich muss mich da auch mit der Härtung meiner IT-Sicherheit beschäftigen.
Neuen Chancen stehen also auch viele neue Risiken gegenüber. Herr Espeter, wenn ich diese Überlegungen zum Risikomanagement abgeschlossen habe, wie geht's dann weiter?
Dann müssen Sie an die Märkte rankommen. Das heißt, Sie müssen in die Lage versetzt werden, dass Sie handeln können. Und das ist im Wesentlichen Prozesse und Blech und Kabel. Das heißt, ich muss gucken, dass ich an die einzelnen Märkte mich anbinde. Es gibt ja verschiedenste Kryptobörsen. Und dann muss ich gucken, dass ich den Settlement-Prozess hinkriege. Auf der einen Seite das traditionelle Fiat-Geld-Settlement und natürlich das Stücke-Settlement in Richtung der Verwahrung vom Kollegen Sack. Das sind mit jedem Anbieter andere Prozesse, die müssen sich alle neu aufmachen und da ist nichts standardisiert. Das wäre das Nächste, was Sie machen müssen und das ist das, was wir in der DK für unsere Kunden tun.
Insgesamt also ein riesiger Aufwand an Ressourcen, vor allem auch an Zeit, bis ich starten kann. Aber Herr DB, es gibt einen Weg, das Ganze zu umschiffen, nämlich mit der DK als zentralem Partner. Als Leiter Investment Services kennen Sie exakt die Anforderungen der Kunden. Was bieten Sie hier?
Wir können es ganz einfach ausdrücken. In jedem Schritt in diesem Prozess hilft mir die DK. Das heißt, der große Vorteil für unsere Kunden in dem Setup ist hier, er kriegt ein zentrales Vertragsverhältnis und wir können den gesamten Prozess abbilden. Das heißt, vom Handel über die Abwicklung bis hin zur Verwahrung der jeweiligen Assets können wir dem Kunden einen zentralen Zugang, einen zentralen Prozess anbieten. Vorteil für den Kunden ist auch weiterhin, dass er in der gesamten Wertschöpfungskette immer die DK hat. Das heißt, wo DK draufsteht, ist auch wirklich DK drin. Es gibt kein Vertragsverhältnis für den Kunden irgendwo im Hintergrund. Er ist immer mit der DK entsprechend in der Verbindung und es gibt auch keinerlei Auslagerungen in dem Prozess. Zentrales Vertragsverhältnis, zentraler Prozessdienstleister, einfacher Zugang für den Kunden. Und wenn ich das dann noch verbinde mit dem Vorteil, dass ich den Kunden einen zentralen Ansprechpartner anbiete, der ihn durch diese Komplexität hier im Hause zu den Experten hinführt, ist das, glaube ich, der im Moment bestmögliche Zugang, den man dem Kunden anbieten kann, in eine neue komplexe Thematik.
Komplexitätsreduktion ist in der Tat ein überzeugendes Argument für eine Verbindung zur DK, die ja viele Investoren auch schon aus dem traditionellen Asset-Klassen haben. Herr Espeter, können Sie ein Wort sagen zu den Investoren, die Sie derzeit betreuen und deren typische Use Cases?
Also wir sind im Wesentlichen zwei Kundengruppen gerade, wie Sie angesprochen haben, die klassischen institutionellen Investoren und Kunden. So, das sind vor allem die Private Banking Kunden, die neugierig sind und Family Offices, aber auch andere Asset Management und so weiter. Also entwickeln eine große Neugier in Bezug auf Kryptowährungen und sehen das mehr und mehr als Teil ihrer Asset Allocation, das ist die eine Seite. Und der andere Teil der Kundengruppe ist eben den, den Sie angesprochen haben, schon mit den Stablecoins. Das heißt Anbieter, die eben ihren Kunden Stablecoins zur Verfügung stellen, um ja zahlungsverkehrsähnliche Dienstleistungen auf einer Blockchain zur Verfügung zu stellen.
Und auch für die Retail-Anleger, also die klassischen privaten Anleger, die ja bereits seit längerem Kryptowährungen ins Auge gefasst haben, ist die DK aktiv, Herr Sack?
Richtig. Im nächsten Jahr wird die DK Mitte nächsten Jahres voraussichtlich ein Angebot für die Retail-Kunden der Sparkassen zur Verfügung stellen. Auch da gilt das, was Herr DB bereits gesagt hat. Die DK ist der zentrale Dienstleister im Hintergrund.
Herr Espeter, gehen wir nochmal auf einen weiteren Fall ein, den Sie erwähnt haben, den Anbieter eines Stablecoins. Mit welchem Leistungspaket können Sie dem Anbieter eines Stablecoins das Leben leichter machen?
Wenn Sie Stablecoin-Anbieter sind, sind Sie ja mit relativ vielen Einzelgeschäftsvorfällen konfrontiert. Das heißt, Ihr Kunde wird Ihnen erstmal einen für Sie fremden Stablecoin geben. So, diesen fremden Stablecoin können wir beim Andreas Sack in der digitalen Verwahrung verwahren. Dort kann ich den gegen US-Dollar eintauschen. Für US-Dollar kaufe ich dann am Markt traditionelle US-Dollar-Bonds, meist Staatsanleihen. Diese US-Dollar-Staatsanleihen liegen dann beim Kollegen DB in der traditionellen Verwahrung. Und mit diesen traditionellen verwahrten Bonds können Sie wiederum Ihren Stablecoin, der durch Dollar gesichert ist, begeben.
Herr DB, an dem komplexen Beispiel ist schon deutlich geworden, die DK ist nicht nur der Verwahrer für Sparkassen, sondern für alle institutionellen Marktteilnehmer.
Das ist richtig. Wir sind im Moment der Einzige, der beide Assetklassen, also wirklich die digitalen als auch die traditionellen Assets aus einer Hand anbieten kann. Und das nicht nur für Sparkassen, sondern für die gesamten institutionellen Kunden. Und damit das gesamte Anlageuniversum für die Kunden abdecken können.
Sprechen wir nochmal über das klassische Verwahrstellengeschäft, das die Deka betreibt. Welche Argumente sprechen hier für die Wahl der Deka als Verwahrstelle?
Ich glaube, wir sollten hier mal einen halben Schritt zurückgehen und erstmal den Auswahlprozess betrachten. Das heißt also, was passiert aktuell im Markt? Die Marktkonsolidierung schreitet voran und das zeigt auch, die Auswahl einer Verwahrstelle basiert im ersten Schritt erstmal auf Vertrauen. Vertrauen basiert darauf, dass ich ein klares Bekenntnis zu dem Produkt und zu dem Verwahrstellenmarkt haben muss. Die Deka betreibt dieses Geschäft seit 1962 und ist damit einer der großen und auch langfristig im Markt vertretenen Verwahrsteller und wird dies auch weiterhin sein. Wenn ich dann auf die Kundenseite betrachte, dass ein Kunde anfangen muss, eine Due Diligence zu machen, wenn er sich eine Verwahrstelle aussucht, dann kommt er sehr schnell auf die Deka. Warum kommt er auf die Deka? Betrachten wir einfach mal den Punkt, als Teil der S-Finanzgruppe haben wir eine große Stabilität und damit auch ein großes Vertrauen in den Markt halt. Dann gucken wir uns an, wie wir eine geringe Eintrittsbarriere für den Kunden bieten können. Wir haben schon zu vielen institutionellen Kunden eine Geschäftsbeziehung über die verschiedenen Bereiche, sei es im Kapitalmarkt zum Beispiel. Dann können wir sehr einfach diesen Setup erweitern und in die Richtung Verwahrstelle vorantreiben, sodass für die Kunden eine relativ geringe Eintrittsbarriere auch gegeben ist, um die Deka als Verwahrstelle zu nutzen. Wichtig für die Kunden ist nach unserer Erfahrung auch immer, ein klares, transparentes Vertragswerk zu haben. Das heißt also kein Kleingedrucktes im Vertrag, deutschsprachige Verträge, sodass der Kunde auch genau weiß, was kaufe ich dann am Ende des Tages wirklich ein bei der Deka. Und wenn ich dann noch hineinschaue, mal in Richtung eines theoretischen oder praktischen Krisenfalls schaue, steht die Deka, glaube ich, für die schon zuvor genannte Stabilität mit einem hohen Haftungskapital und einer hohen Ausrichtung an Sicherheit.
Vertrauen und Reputation sind ja auch insbesondere erfolgskritisch für die Anbieter von Stablecoins.
Das ist nicht zu vernachlässigen, welche Vorteile auch eine Deka dort bieten kann. Wenn ich mir mal anschaue, auf dem Thema Verwahrstelle, mit aktuell über 350 Milliarden Euro in der Verwahrstelle in Deutschland und Luxemburg, sind wir zum Beispiel in Deutschland die Nummer 5 im Verwahrstellenmarkt. Und wenn ich dazu noch mehr betrachte, mit über 600 Milliarden Assets an der Custody, was bei dem Thema Stablecoin wichtig ist, dass ich eine vernünftige Verwahrprozesskette habe, ist das, glaube ich, auch ein gutes Argument für die Deka da dran. Und wenn ich mir dann weiter in Richtung der institutionellen Investoren es anschaue, was brauchen diese institutionellen Investoren in diesen Fällen? Sie brauchen ein gutes, vernünftiges Reporting. Und mit unserem Tool Deka Easy Access, glaube ich, können wir da ein sehr, sehr gutes Tool für die Kunden anbieten, halt, um denen ihre Bedürfnisse abzudecken.
Herzlichen Dank, Herr DB, Herr Espeter und Herr Sack. Sie haben deutlich gemacht, dass Kryptowährungen im institutionellen Geschäft eine immer wichtigere Rolle spielen als neue Assetklasse mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und natürlich auch als Ergänzung traditionellen strategischen Asset Allocation. Wenn Sie für Ihr Institut als Investor oder als Emittent sich für das umfangreiche Leistungsangebot der Deka in puncto Kryptowährungen und Stablecoins interessieren, dann sprechen Sie unsere Experten direkt an. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite unterhalb dieses Videos. Und wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Kritik und Anregungen zur Sendung. Schreiben Sie einfach an unsere Redaktion assetsandvalues@deka.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Deka Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger.